Vom Heft Nummer 4, Geistlicher Kampf, Lektion Nummer 7, aktive Heiligung. Lasst uns zusammen diesen Vers lesen. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. 2. Korinther 7, 1. Ein ganz wichtiger Vers in Bezug zur Heiligung. Weil dieses Heft hat auch das Untertitel aktive Heiligung. Ich habe das nicht hier geschrieben auf ganz vorne, auf dem Umschlag, aber schon, ich sage mal, auf der ersten Seite, geistlicher Kampf und aktive Heiligung. Ja, weil das Wort Heiligung viele Menschen erschreckt, ne? Weil die meisten das nicht verstehen, was ist Heiligung? Und wenn sie das Wort Heiligung hören, dann versetzen sie sich in Angst und Schrecken, tun die Hand auf den Kopf und denken, oh, ne, was für ein Thema oder so, sehr kompliziert, das ist Sache nur für das 1%, die besten Menschen der Welt oder so. Darum habe ich es nicht hier direkt auf dem Umschlag geschrieben, um die Leute nicht zu erschrecken. Aber im Grunde geht es darum, Heiligung, das heißt geistlicher Kampf, kämpfen gegen Satan, kämpfen gegen unser Fleisch. Im Grunde sind das alles Synonyme für Heiligung. Und heute fangen wir dann, ich sage mal so, den zweiten Teil, darum heißt es auch Teil 2, das heißt dieses Heft, zweiter Teil dieses Heft, wo es mehr um Heiligung geht. Ist auch geistlicher Kampf, damit wir bleiben, damit kämpfen und in der Heiligung bleiben, werden wir gleich nachdenken, was bedeutet dieses Wort Heiligung. Aber dieser Vers, der ist einfach wow. Ich habe hier zwei Worte in Schrägschrift geschrieben. Wir uns, zum Nachdenken. Weil wenn man so hört, Heiligung, was ist Heiligung? Ja, Gott heiligt uns. Okay, das ist wahr, wenn wir uns bekehren, dann vergibt Gott unsere Sünden, dann werden wir reingewaschen, dann werden wir vergeben, dann werden wir, ja, wenn wir dann reingewaschen sind, dann sind wir heilig gemacht, ne? Dann sind wir heilig, haben wir die Heiligung bekommen, das heißt die Reinigung, wir sind rein, wir sind ohne Sünde in diesem Moment, wo wir uns bekehren. Aber was steht, darum sagen viele, ja, Gott heiligt uns, Gott reinigt uns. Und das ist auch wahr, Gott vergibt unsere Sünden. Aber hier steht was völlig was anderes. Geliebte, so wollen wir uns reinigen. Das heißt, wer reinigt uns? Wir. Wir sollen uns reinigen. Von aller Befleckung des Fleisches. Wir sollen das tun. Darum ist wichtig, dass wir nachdenken. Wenn nur Gott uns heiligen würde, dann könnten wir das Thema vergessen. Dann könnten wir sagen, okay, Gott hat es schon getan, fertig, Punkt, Ende. Aber nein, wir haben auch einen Teil in diesem Prozess. Darum heißt es Heiligung, weil Heiligkeit ist ein Substantiv, ist eine geschlossene Sache. Heiligkeit ist eine fertige Sache, ein Gegenstand quasi, ne? Heiligkeit, ein Substantiv. Und Heiligung endet mit, ne, diese drei Buchstaben Ung. Alles, was mit Ung endet, ist eine Sache, die sich über eine Zeit erstreckt. Ja? Eine Zeit erstreckt. Heiligung ist ein Prozess, der sich über eine Zeit erstreckt. Und geschieht nicht auf einmal. Es ist ein Prozess für das nie enden wird, indem wir, während wir auf dieser Erde sind. Heiligung. Aber sollen wir uns nicht erschrecken, werden wir besprechen. Das ist ein tolles Thema. Und wie wird es dann ein tolles Thema? Durch das Wort aktive. Das Wort aktive soll hier eine andere Perspektive schenken. Weil wenn man so das Wort Heiligung im Mund nimmt, was denken dann die Menschen? Die denken, ja, vielleicht oder viele Christen würden denken, die Sünde nicht tun. Die Sünde nicht tun. Das heißt, etwas nicht tun. Bestimmte Handlungen nicht tun. Darum habe ich hier das Wort aktive genommen, weil ich genau dagegenhalten will. Ich will zeigen, Ziele der heutigen Lektion ist zeigen, dass die Bibel jetzt quasi eine zweite Komponente agieren will. Logischerweise, Sünde meiden ist wichtig, aber diese zweite Komponente heißt aktiv. Heiligung heißt nicht, ja, Hände kreuzen, sich hinsetzen und sagen, toll, wenn ich jetzt eine Stunde lang nichts mache, dann habe ich nicht gesündigt, aber das ist falsch, das ist eine Lüge, oder? Wenn ich sage, setze mich hin und mache eine Stunde gar nichts, dann habe ich nicht gesündigt, dann ist es falsch, weil es auch eine Sünde ist, sich eine Stunde lang hinsetzen und nichts machen. Ja, nur wenn wir ja Ruhe brauchen, wenn wir uns ausruhen sollen, okay, dann sollen wir schon machen. Aber ich sage mal so, wenn wir nicht müde sind und uns hinsetzen eine Stunde lang und nichts tun, dann ist es eine Sünde. Ja, weil es steht geschrieben, wer weiß, der was Gutes tun soll und es nicht tut, er sündigt. Das heißt, wenn man richtige Sachen, die Gott von uns möchte, Sachen, die er möchte, die wir erledigen, wenn wir die nicht tun, dann sündigen wir. Die Sünde ist auch in Bezug zu positiven Sachen. Das heißt, zu Handlungen, die wir tun sollen und nicht tun, das ist auch Sünde, komme ich gleich zu sprechen. Wenn ich geschafft habe, euch das zu erklären bis zu Ende dieser Lektion, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ja. Es ist, sagen wir so, für mich heute ganz leicht zu verstehen, aber es ist wirklich schwer, weil ich viele Jahre lang immer das gedacht habe. Ja, Heiligung heißt ja nicht sündigen, fertig, dann bin ich in der Heiligung. Einmal hat eine junge Frau, sie ist umgezogen zu einer anderen Stadt. Und dann hat sie ihren Pastor gefragt, Pastor, welcher Ratschlag gibst du mir in dieser neuen Stadt, die jetzt weit weg liegt? Was soll ich tun? Wie soll ich handeln? Und dann hat dieser Pastor gesagt, ich gebe dir nur einen Ratschlag, halt dich fern von Leuten, die die Heiligung suchen. Und ich kann diesen Ratschlag verstehen. Weil, ich sage mal, viele Menschen, die Heiligung suchen, sind gesetzlich. Die denken, oh, ich muss mich heiligen und dann passen die, die denken die ganze Zeit, was habe ich jetzt falsch gemacht? Habe ich das jetzt falsch gemacht? Habe ich jenes falsch gemacht? Also, sie werden traurig, die werden bekloppt, ne? Die werden geistlich krank, weil sie immer denken, oh, habe ich gesündigt? Habe ich was Falsches gemacht? Und so weiter. Das ist nicht gut, ist nicht gut. Aber trotzdem bleibe ich am Ball und sage, nein, Heiligung ist wichtig. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, was es heißt. Punkt Nummer 1, ein Missverständnis in Bezug zur Heiligung. Wenn man so das Wort Heiligung hört, einige Leute würden denken an Menschen, die sehr stolz sind, sehr hochmütig, wie dieser Pharisäer. Danke, Herr, dass ich so heilig bin, ne? Dass ich nicht bin wie dieser Sünder da in der Ecke, ne? Das ist falsch. Eigentlich ist das falsch, weil Heiligung wird im Neuen Testament gelehrt, ne? 1. Thessaloniker 4,3 werden wir nachher lesen. Der Wille Gottes ist eure Heiligung. Gott will, dass wir uns heiligen. Darum sollen wir es lehren. Aber mal schauen, was ist die richtige Einstellung. Wir werden zur Heiligung aufgefordert. Hebräer 12, 14. Die Bibel sagt, ihr sollt euch heiligen. Die Bibel lehrt das. Punkt Nummer 2. Es gibt auch Menschen, die so vielleicht so indirekt sowas denken, wie hier, die Heiligung wäre ein Versuch, die Errettung zu bezahlen. Die denken, ja, ich muss mich heiligen, damit ich die Errettung verdiene. Damit ich mir die Errettung verdiene, dann muss ich sehr treu sein, muss die Sünde vermeiden, weil das ist eine Sache von Leben und Tod. Dann ist es trotzdem, aber es gibt Leute, die dann die so denken, indirekt. Ja, ich muss mich so jetzt heiligen, ansonsten werde ich nicht gerecht werde ich nicht gerettet. Wenn ich sündige, dann werde ich nicht gerettet, ist auch ja irgendwo wahr. Wenn wir sündigen, ne, können wir dann, ich sage mal so, im Laufe der Zeit die Errettung verlieren. Hatten wir schon öfter diskutiert. Aber es gibt Menschen, die quasi denken, oh, ich muss jetzt heilig sein, damit ich in den Himmel komme. Ja? Das ist auch falsch. Was ist dann Heiligung? Heiligung bedeutet den Willen Gottes suchen und tun. Es hat, ich sage mal so, ist eine Folge von Errettung. Wenn wir errettet sind, wenn dann, was passiert dann? Ja, viele Sachen. Eines davon: wir lieben Gott. Wir lieben seine Art. Wir lieben, wer er ist, sein Charakter, seine Moralvorstellung. Das heißt, wir wollen sein wie er. Wir wollen, okay, und er ist heilig. Wenn er heilig ist und wir wollen sein wie er, dann heißt es ja, dann sollen wir auch heilig werden. Ne, dann, das Wort sollen ist hier ne, nicht, das ist fehl am Platz. Weil wenn Gott heilig ist und wir ihn ähneln wollen, dann wollen wir auch uns heiligen. Darum steht es, seid heilig, weil ich heilig bin. Logisch, das ist logisch, ne? Werden wir gleich lesen, ist logisch. Warum sollen wir uns heiligen? Weil Gott heilig ist und wir wollen ihm ähneln. Nicht wegen irgendwelchen Druck, wegen Gesetze oder Gesetzlichkeit oder Drohungen oder solche Sachen. Nein. Ne? Punkt Nummer 3, ein Missverständnis über Heiligung. Oder ne, wenn man so denkt, ich will mich heiligen, dann würden einige sagen, ja, du willst ein Heiliger sein. Und dann würden andere denken, du willst sein wie die katholischen Heiligen. Ne? Du willst gleich in ein Bild an der Wand gehängt werden, damit andere dich verehren. Ne? Das ist auch völlig falsch. Und wir sollen uns nicht jetzt irreführen lassen und denken, okay, dann will ich mich nicht heiligen, weil ich nicht verglichen werden will mit den katholischen Heiligen. Nee, ist nicht richtig. Nein, wir wollen uns heiligen. Und wenn die katholischen Heilige so viel Unsinn gemacht haben, richtige Sünden gemacht haben, wie zum Beispiel dieser heilige Borromäus, der hunderte Menschen umgebracht hat oder hat lassen umbringen, sogar einen ganzen Dorf mit 50 Familien hat umgebracht, wurde heilig gesprochen. Und so gibt es viele, viele andere Beispiele. Oder der heilige Augustinus, der hat eine Theologie geschaffen, was die Staatskirche begründet, theologisch begründet. Es gibt nur die Staatsreligion, die ganz das Gegenteil ist von was Jesus gelehrt hat. Diese Staatsreligion gibt es nur, ja, weil der Augustinus von Hippo das erfunden hat, diese Theologie erfunden hat, und er wurde heilig gesprochen. Ein Irrlehrer. Das heißt, die meisten katholischen Heiligen waren Irrlehrer oder waren, die haben viel Unsinn gemacht, ne? Aber das hat nichts mit uns zu tun. Überhaupt nichts mit uns zu tun. Wenn sie das falsch gemacht haben, ist ihr Problem. Die Bibel sagt, wir sollen heilig sein. Die Bibel lehrt uns, die Heiligung zu folgen. Ohne die Heiligung wird niemand Gott sehen. Okay, lass mal sehen. Heilige sind alle, die Jesus gehorchen. 1. Korinther 6, 2. Und im Neuen Testament wird sogar das Wort Heilige als Synonym für Nachfolger Jesu. Ne, das hat mich ein paar Mal geschockt, als ich in Brasilien ein paar Leute getroffen habe. Manchmal, nicht sehr oft, aber manchmal. Ich weiß nicht, ob die das aus Spaß gemacht haben oder ernst gemeint haben, aber das war schockierend, wenn Leute kommen und sagen, wie geht's, Heiliger? Ne? Das schockiert, weil man so denkt, oh, aber ich bin doch ein Sünder. Ne? Und ja, aber die Bibel nennt uns Heiliger, Heilige. Ne? Was ist dann falsch, wenn ich sage, wie geht's dir, heilige Nelly? Oder wie geht's dir, heiliger Stefan? Ne? Das ist so ein bisschen schockierend, wenn man so das hört. Ne? Ja, ne? Genau, ne? Das ist so ein bisschen schockierend. Viele verstehen das so, die sagen, okay, Jesus hat unsere Sünden vergeben, darum sind wir heilig. Aber So sehe ich das nicht ganz. Das ist nur die Hälfte der Geschichte, nur die eine Seite der Münze. Jesus hat uns geheiligt, hat unsere Sünden vergeben, aber damit wir wirklich heilig genannt werden dürfen, müssen wir uns auch heiligen. Das heißt, wenn Jesus jetzt einen der Sünden vergeben hat, er hat sie bekehrt, aber nachher dann wieder zurückfällt und sündigt und so weiter, dann ist es nicht richtig, ihn ein Heiliger zu nennen, weil er nicht heilig lebt. Er lebt nicht in der Heiligung. Dann ist es nicht richtig, ihn ein Heiliger zu nennen. Und darum ist auch nicht richtig, dass wir uns Sünder nennen, weil ja wir sind, ich sag mal so, wir sind nicht frei, dass wir kleine Sünden aus Versehen tun. Aber wir sündigen nicht mit Absicht und nicht grundsätzlich. Das heißt, wie Jesus gesagt hat zu Petrus, du bist schon gewaschen durch das Wort. Wir sind schon gewaschen durch das Wort. Und darum ist nicht richtig, dass man von sich selbst sagt, ich bin ein Sünder. Nein, wir sind Heilige. Wir können sündigen. Wir können ausrutschen. Aber die Grundaussage ist, wir sind Heilige. Das ist, sagen wir so, unsere grobe Position. Unsere Position als Ganzes. Aber, wie Jesus das gesagt hat, als er die Füße von Petrus gewaschen hat. Er hat gesagt, du bist schon rein durch das Wort. Was wollte Petrus? Was wollte Jesus? Petrus die Füße waschen. Und Jesus hat gesagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann bist du nicht mein Jünger. Und was bedeutet das bildlich? Wir sind Heilige, unser ganzes Wesen ist heilig, aber unsere Füße werden schmutzig durch das Laufen, durch den Alltag werden wir schmutzig mit das, was das Neue Testament nennt, Sünden nicht zum Tod. Oder andere sagen Fehlern, andere sagen Lasten. Es gibt verschiedene Worte dafür im Neuen Testament. Sünden, die, ich sage mal so, kleinen Sünden, obwohl das Neue Testament dieses Wort nicht benutzt. Die beflecken uns, die beflecken, die schmutzigen unsere Füße im übertragenen Sinn. Aber unser ganzer Körper ist rein. Das heißt, wir sind Heilige als Ganzes. Das steht so in der Bibel. Das nehme ich aus der Bibel. Ist manchmal schwer für uns, das wirklich zu realisieren, weil wir in einem Mittel leben, wo viele religiöse Menschen leben, und da diese religiöse Menschen das nicht verstehen, die Heiligung, die Vergebung, das neue Leben, darum denken die, die sind immer Sünder, 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 Sünder. Die können nicht verstehen, wenn einer kommt und sagt, ich bin ein Heiliger. Ich bin ein Heiliger wegen zwei Sachen, weil Gott mich vergeben hat und weil ich ihm folge, ihm gehorche. Das heißt, in Heiligung lebe. Ein anderes Wort für ich gehorche Gott. Gut, Punkt Nummer 1. Das heißt, Heiligung kommt aus der Heiligkeit Gottes. Gott will, dass sein Volk heilig sei. Ja, da gibt es zuhauf Bibelverse, die das sagen. Gott will, dass sein Volk, das heißt im Alten Testament, das waren die Israeliten, aber das gilt für uns. Gott will, dass sein Volk heilig ist. Und Petrus zitiert aus dem Alten Testament, 3. Mose 11, 44. Nelly, würdest du bitte lesen hier?
Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. 1. Petrus 1, 16.
Ja, der Gesetzliche versteht das hier falsch. Er denkt, oh, noch ein Gesetz. Ich habe schon so viele, die mich bedrücken. Noch ein zusätzliches, aber das ist falsch. Das Richtige ist, ja, Gott ist heilig, wir wollen ihn ähneln und darum lieben wir das. Oh, ich möchte sein wie er, ich möchte rein, sauber, strahlend und so alle Adjektive, die damit verbunden sind, mit der Herrlichkeit Gottes, mit der Sauberkeit. Wenn wir so denken, Sauberkeit, dann erinnern uns wir vielleicht so an Werbung von Putzmittel oder so, wo dann der Boden strahlt oder so, ne? Die Kacheln strahlen oder so, ne? Und wir denken ja, Heiligkeit, ne? Was, wie können wir das hier verbildlichen? Ja, Strahlung, Licht, Sauberkeit. Das sind alles Worte, die so helfen, ein bisschen zu verstehen, was ist Heiligkeit? Punkt Nummer 1. Heiligung kommt aus Gott, er ist das Vorbild und die Kraft unserer Heiligung. Und die Heiligung ist die Folge, dass wir einen heiligen Gott dienen. Wir dienen Gott. Wir sind heilig, ja, weil wir Gott dienen, weil wir Gott gehorchen. Menschen, die Gott nicht kennen, die können sich überhaupt nicht heiligen. Ja, weil steht geschrieben, alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Menschen, die Jesus nicht kennen, die können sich gar nicht heiligen, weil sie keinen Zugriff haben zum Wille Gottes. Sie wissen, die können nicht wissen, welcher der Wille Gottes ist. Gut, das Ziel Gottes für unser Leben. Sehr interessant hier, Epheser 1,4. Stefan, würdest du bitte lesen? Das ist so eine Bombe, weil ja, vor Grundlegung der Welt, ne, Halleluja, hat Gott uns auserwählt, ne, okay, dann werden viele sagen, oh toll, Gott hat mich auserwählt, vor Grundlegung der Welt, aber das ist zu kurz gegriffen, das heißt, Gott hat ein Ziel mit uns, hat ein Ziel, das bedeutet einfach, ja, vor Grundlegung der Welt, hatte Gott schon ein Ziel für uns. Welches ist dieser Ziel? Dass wir heilig und tadellos vor ihm seien. Das möchte er, das wünscht er sich. Das ist sein Ziel für uns. Dieser Ziel hat er nicht jetzt erfunden, als wir zum Leben gekommen sind, sondern schon vor Grundlegung der Welt. Das ist wirklich stark, dieser Vers. Ne? Da müssen wir wirklich mit Zeit verdauen, was es bedeutet, ne? Und ja, konkretisieren, heilig und tadellos vor ihm sein, konkretisieren, es muss was Konkretes dabei rauskommen, nicht nur denken, toll, meine, ne, schöne Gedanken haben und so weiter, ne? Es geht um eine Veränderung vom Leben. Schwester Nelly, würdest du bitte hier 1. Thessalonicher 4,3?
Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, 1. Thessalonicher 4,3a.
Ja, ganz klar, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und wenn wir so denken, ja, aber was ist dann Heiligung? Und wenn wir dann den Zusammenhang lesen von 1. Thessalonicher, dann merken wir, dass es stark, in diesem Fall stark damit zu tun hat, dass wir die Unzucht meiden oder Ehebruch sowieso. Da in 1. Thessalonicher 4 der Zusammenhang. Ein Punkt. Logischerweise gibt es viele, viele Punkte. Heiligung, es geht um alles. Lügen und Stehlen und alles Mögliche. Ne? Heiligung ist Berufung. Stefan, jetzt bist du wieder dran.
Wenn die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, wenn die Geheiligten, die Christus Jesus, ja, die berufenen Heiligen, 1. Korinther 1, 2a.
Interessant, dass er hier die zwei Situationen nennt. Geheiligten, ja, das ist eine Sache, die schon fertig ist, vollendet, geheiligt in Christus Jesus. Wir sind geheiligt, wurden geheiligt in Christus Jesus, als wir uns bekehrt haben. Aber dann schreibt er noch an die berufenen Heiligen, was ich übersetze auf einfachem Deutsch, gerufen zur Heiligung. Gott ruft uns, dass wir uns heiligen. Ein bisschen so, ne, wie widersprüchlich. Wenn wir dann schon geheiligt wurden, warum sollen wir uns noch heiligen? Ja, aber das ist halt so. Als wir uns bekehrt haben, hat uns Gott alle Sünden vergeben, die wir zuvor getan hatten. Aber ab diesem Moment sollen wir uns dann auch heiligen, ab diesem Moment. Ne? Ich denke, es ist nicht schwer zu verstehen. Gut. Ja, was ist eine Berufung? Ist eine Arbeit und ein Lebenswerk. Eine Arbeit und ein Lebenswerk. Na, ich bitte euch immer, das im Hinterkopf zu behalten. Wenn ich über Heiligung rede, dann rede ich über diese zwei Aspekte. Die Sachen, die wir nicht tun sollen und die Sachen, die wir tun sollen. Die Heiligung ist eine Berufung, eine Arbeit und ein Lebenswerk. Das heißt, wir arbeiten bis zum Ende unseres Lebens, diese zwei Sachen zu machen. Das heißt, die Sünde zu meiden, das Böse zu meiden. Und die andere Seite der Münze ist, das Gute tun, den Sinn unseres Lebens zu finden, den Weg Gottes zu laufen, ne, die Werke, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in sie wandeln, diese Werke tun. Versteht ihr die zwei Seiten? Nicht tun und tun. Die Sachen, die wir meiden sollen und die Sachen, die wir folgen sollen. Das ist die Zusammenfassung von Heiligung. Und darum ist Heiligung im Grunde, ja, zu sagen, ja, Gott gehorchen bis zum letzten Tag. Ist einfach ein Synonym für Heiligung. Gott gehorchen. Ja, Gott gehorchen ist eine Arbeit, ein Lebenswerk. Ja, ein Lebenswerk. Nicht nur, dass wir im Himmel ankommen und sagen, Gott, ich habe dieses Lebenswerk gemacht, ich habe nie gesündigt oder sehr selten. Ne? Dann wird Gott nicht glücklich sein. Nicht ganz glücklich, nur wenig glücklich. Ne? Weil er will wissen, was wir getan haben, wie wir anderen Menschen geholfen haben oder wie wir das Evangelium weitergebracht haben. Ne? Wie wir unseren Mitmenschen behandelt haben, wie wir mit unseren Besitztümer umgegangen sind und so weiter. Das heißt, was haben wir getan? Das ist, ne, das Lebenswerk. Das ist alles Synonyme für Heiligung. Nächster Punkt. Ja, warum hat Jesus uns errettet? Schwester Nelly?
An die Gemeinde. Hattest du das schon?
Hebräer, ja, genau. Jetzt Hebräer 12, ja. 14. Mhm.
Friedensjäger.
Genau. Jagt nach dem Frieden mit jedermann unter Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Hebräer 12, 14.
Ja, ich denke, wenn wir das Thema Heiligung besprechen, den meisten würde dieser Vers hier in Erinnerung kommen. Ne? Ohne die Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Dieser Vers, ne, ist quasi die Zusammenfassung vom Thema Heiligung. Ne, Zusammenfassung ist nicht das Wort, aber die Ermutigung, ne, die Ansporn. Ja, die Heiligung müssen wir suchen. Ohne die, ne, keine Errettung. Ja, warum nicht? Ja, logisch. Wie gesagt, wenn Heiligung das Gleiche bedeutet als Gott gehorchen, ja, wenn wir Gott nicht gehorchen, wenn wir nur uns bekehren und dann sagen, ja, der Wille Gottes ist mir egal, ne, dann logischerweise verlieren wir die Errettung. Das heißt, die Heiligung ist vielleicht ein anderes Wort, ein bisschen stärkeres Wort für das Gleiche. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung. Ne, dieses Wort Jagd ist auch so ein starkes Wort. Oder ja, weil Jagen, früher haben die Leute jetzt mit Pfeil und Bogen gejagt. Und das war sicher nicht leicht. Dafür braucht man viel Kraft und vielleicht mit so einem solche Waffen, die man früher hatte, oder auch als ich Kind war, dann hat man so eine Schleuder oder sowas in der Hand. Dann gingen wir zu zweit oder zu dritt oder zu viert im Wald und dann haben wir da Vögel gejagt oder solche kleinen Tiere oder sowas, ne? Aber ich habe nie getroffen. Ich war immer meine Zielgenauigkeit, die war ganz schlimm. Ne? Gott sei Dank, habe kein Tier umgebracht. Ja, aber ne, die Idee dahinter. Das heißt, jagen heißt sich organisieren und denken. Ne, ich habe dieses Ziel, ich will das erreichen. Ich muss eine Methode finden, um das hier zu machen. Ja, und so Jagd nach dem Frieden und der Heiligung. Das heißt, das ist wichtig, das ist ein Ziel, das müssen wir verfolgen. Wann geschieht Heiligung? Ich habe gesagt, in zwei Momenten. der erste Moment, wenn wir uns bekehren, Gott vergibt uns alle Sünde, die wir vorher gemacht haben. Aber danach fängt es an als ein Prozess, eine Sache, die nie aufhört, die ständig ist. Gut, auf der nächsten Seite, ne, ich betone immer wieder, nicht zu sündigen ist nicht das perfekte Ziel. Nicht zu sündigen ist nicht das perfekte Ziel. Da muss ich das Vorbild der Pharisäer nennen, weil Jesus hat einmal einen ganz starken Vers gesagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Pharisäer und Schriftgelehrten weit übertrifft, wird er nie ins Himmelreich eingehen. Was hat er damit gemeint? Viele Sachen, aber eines möchte ich hier betonen, weil die Pharisäer, die haben viel Wert darauf getan, was man nicht tun darf, was verboten ist. Und darum sagt, ihr müsst übertreffen, ihr müsst die Pharisäer übertreffen. Und wie können wir die Pharisäer übertreffen? Ja, indem wir den Sachen denken und jagen, die wir tun sollen. Das heißt, den Plan Gottes finden und erfüllen. Das Positive. Ne, das Nicht-Sündigen ist okay, ist richtig, ne? Aber es ist nur der Anfangspunkt. In dieser Zeichnung wird es, ich denke mal, ziemlich klar. Ganz links Sünde, ein schwarzes Viereck. Ganz schwarz. Viereck. Und dann ein Strich, Bekehrung, und dann fängt es an mit Grau, Mittelgrau. Mittelgrau, und dann geht es Richtung Weiß. Es fängt nicht mit Schwarz an, versteht ihr? Es könnte mit Schwarz anfangen. Ich könnte das so zeichnen. Aber nein, das wäre falsch. Im Moment der Bekehrung, dann hören wir auf mit der Sünde, mit diesen Sachen, ne? Ehebruch, Mord und so weiter, die ganzen Sachen, die da genannt werden. Ne? Das heißt, mit Sünde ist ein Strich gezogen. Bekehrung zieht einen Strich. Und dann geht's weiter, aber nicht schwarz, sondern grau. Ist ein wichtiges Detail in dieser Zeichnung. Es geht weiter mit grau. Ja, das heißt, die Übertretungen, die Last, die Verfehlungen. Das heißt, diese Worte sind Worte, die verschiedene Bibel Texte benutzen für das Gleiche, was einmal auch genannt wird, Sünden nicht zum Tod. Das heißt, die weniger schlimmen Sünden sozusagen. Ja? Und was passiert mit diesen weniger schlimmen Sünden? Die müssen immer weniger werden. Darum ist es hier von Grau bis Weiß einen Farbverlauf von Grau zu Weiß, weil es müssen immer weniger werden. Unten habe ich, ne, geschrieben, Heiligung mit diesen Pfeilen nach rechts. Das heißt, das ist die Richtung, wo wir gehen. Immer weniger solche Fehler machen. Ne? Manchmal fragen sich die Menschen, ob eine bestimmte Handlung Sünde ist oder nicht. Und das ist ein Schwarz-Weiß-Denkweise. Es gibt Leute, die sagen, ist Fernseher schauen Sünde oder nicht? Dann sagen die einen, nein, ist keine Sünde. Dann sagen Leute, okay, kein Problem, dann schaue ich jetzt 24 Stunden am Tag Fernseher den ganzen Monat. Okay, ein extremer Beispiel. Aber ich versuche das hier in wissenschaftlichen Worten zu sagen. Es gibt Sachen, na, wie kann ich das sagen? Nicht alles, was nicht Sünde ist, ist gut. Sünde ist schlecht. Aber es gibt viele Sachen, die keine Sünde sind, aber auch nicht ganz gut sind oder nicht immer gut sind, wie jetzt ein Hobby oder ein Sport oder Fernseher oder PC-Spiele oder ne, Kleidung. Es geht um alles im Leben, alles. Alles kann manchmal gut sein, aber manchmal nicht gut sein. Manchmal, wenn es zu viel ist und so weiter. Ne? Man muss wirklich nachdenken. Und dieses Schwarze-Weiß-Denken. Es gibt Leute, die denken, ist das Sünde? Okay, dann tue ich es nie mehr im Leben. Ist das nicht Sünde, dann tue ich es immer, wenn ich will. Das ist falsch, so zu denken. Ne? Man muss wirklich immer nachdenken. Es gibt viele Sachen, die nicht empfehlenswert sind, die nicht erbaulich sind. Ne? Apostel Paulus hat gesagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist erbaulich. Ne? Der Christ lebt nicht mehr unter der Gesetzlichkeit. Er lebt unter das System der Liebe, das Gesetz der Liebe, das Gesetz der Freiheit. Das heißt, wir wurden befreit durch die Bekehrung, durch den Heiligen Geist, den Willen Gottes zu tun, aber nicht um böse Sachen zu tun, sondern das Gute. Und das ist komplizierter, das ist komplizierter. Wenn es alles nur in Gesetze stünde, dann wäre es leichter, ich sage mal so, leichter. Ne? Aber die Leute würden leiden, wie die Pharisäer. Die hatten 500 und mehr Gesetze. Die haben gesagt, wir halten diese Gesetze, wir sind gerettet, dachten sie. Ne? In einem bestimmten Sinn ist das leicht. Immer Gesetze gucken für jede Handlung, welches Gesetz da gültig ist und so. Ne? Aber es ist schwer. Das heißt, es ist sehr belastend, sehr seelisch belastend. Leute, die so leben, die werden traurig, die werden müde und so weiter. Und Jesus ist gekommen, um uns Leben in Fülle zu geben. Leben in Fülle, aber das heißt, er befreit uns, aber befreit uns in diesem Sinne hier, dass wir immer weiter uns nähern der heiligen Sachen, der schönen Sachen, der ewigen Sachen, dass wir immer in dieser Richtung gehen, dass wir immer nach oben schauen und das Göttliche suchen. Ne? Das ist ne? das Prinzip der Freiheit. Das Ziel ist die vollkommene Heiligkeit. Das ist das Ziel, was wir im Auge haben. Quasi wie das Licht am Ende des Tunnels. Wir wissen, dass wir diesen Tunnel in diesem Leben nie erreichen werden, dieses Ende des Tunnels, aber das ist trotzdem das Ziel. Wenn wir jetzt nicht in dieser Richtung laufen, dann sind wir verloren. Wer jetzt in einem Tunnel ist von einem Zug oder so, ne, das heißt, und da raus will, er muss immer das Ende im Auge behalten, das Licht. Ne, und Licht ist dieses Bild für Heiligung. Immer das Licht im Auge behalten, immer in dieser Richtung laufen. In der Bibel symbolisiert weiße Kleidung moralische Reinheit. Offenbarung 3, 4, 7, 14. Weiße Kleidung ist ein Symbol für Heiligkeit, für Reinheit. Darum steht es, dass die Christen in weißen Kleidern gesehen hat. Ja, das heißt, symbolisiert in Heiligung, in Heiligkeit. Die Farbe der Kleidung interessiert Gott nicht. Ja? Gott ist egal, welche Farbe unsere Kleidung hat. Aber darum heißt es, es symbolisiert die Heiligung. Wer ist jetzt dran? Würde ich sagen, Stefan, oder? Hebräer 12, 1. Okay.
Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Hebräer 12, 1.
Hier habe ich hier in Schrägschrift betont, diese zwei Worte. Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde. Das heißt, die Sünde ist logisch, wir sollen nicht sündigen. Aber da gibt es dieses Wort Last, was ich hier in dieser Zeichnung auch geschrieben habe. Last, das sind Sachen, die nicht Sünde sind, aber unser geistlicher Fortschritt belasten, das heißt hindern, bremsen, das sind die Last, sollen wir lassen. Das heißt, alles, was unser geistlicher Fortschritt hindert, sollen wir ablegen. Gut, Nelly, würdest du bitte hier auf der nächsten Seite 1. Thessaloniker 4, 1 lesen?
Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunimmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. 1. Thessalonicher 4, 1.
Ja, zunehmen in das zu tun, was Gott gefällt. Wir sollen Gott gefallen. Weil die Pharisäer, ne, die hatten immer diesen Gedanken, zu vermeiden, dass sie Gott missfallen. Vermeiden, was Gott nicht möchte. Vermeiden, was Gott verboten hat. Aber für uns geht es um mehr. Für uns, wir müssen sie übertreffen. Für uns geht es um das zu tun, was Gott gefällt, was Gott will, sein Willen. Das heißt, was er möchte, sollen wir tun. Ne? Das ist das Positive. Und immer mehr zunehmen, das tun, was Gott möchte. Ja, und darum ist auch dieses Thema immer wieder wichtig in Bezug zum Thema Heiligen Geist, was wir im letzten Heft studiert haben, dass wir auch diesen Bezug zu dem Heiligen Geist haben, um auch diese Offenbarung zu bekommen, ja, was möchte dann Gott von mir? Ja, weil die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, nicht töten und so weiter, stehen in der Bibel. Das sind die Sachen, die wir nicht tun sollen. Das heißt, die Sachen, die Gott missfallen. Aber wo stehen dann die Sachen, die Gott gefallen? Die Sachen, die wir tun sollen, der Wille Gottes für uns, stehen auch in der Bibel, ganz, ganz viele Sachen. Wir sollen die Ungerechtigkeit bekämpfen, wir sollen unseren Nächsten lieben und so weiter. Aber es gibt Sachen, die so ganz persönlich sind. Welches ist der Plan Gottes für mein Leben? Und dafür brauche ich diese Beziehung zum Heiligen Geist. Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, die können das nicht herausfinden. Darum habe ich es vorher gesagt. Menschen, die nicht bekehrt sind, die sind unfähig, den Willen Gottes herauszufinden. Zumindest den vollkommenen Willen Gottes, den Plan Gottes. Die sind unfähig, das rauszufinden, weil dafür braucht man den Heiligen Geist. Der Selbstreinigungsprozess, hatte ich ganz am Anfang gesagt, ne? Sich selbst reinigen, wir uns reinigen. Ja, Gott lädt uns ein, obwohl er uns vergeben hat, aber er lädt uns ein, dass wir uns selber reinigen. Und da habe ich 4 Bibelverse genannt, Römer 6, 19, 2. Korinther 7, 1, 1. Thessaloniker 4, 3, Hebräer 12, 14, die das betonen. Wir sind eingeladen, an uns zu arbeiten, Selbstreinigung. Das heißt quasi uns in Spiegel gucken, im übertragenen Sinn, und gucken, ja, was ist noch schmutzig in mir? Ne? Ja, das ist Selbstreinigung. Wir sollen uns reinigen. Wer ist jetzt dran? Stefan, ne?
Du aber, o Mensch Gottes, fliehe dieser Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, in Gottes Furcht, in Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. 1. Timotheus 6, 11.
Ja, da sind diese allgemeinen Sachen, die ich gesagt habe, da steht es auch, was wir tun sollen. Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut, die positiven Sachen, das sollen wir tun. Aber es gibt dann noch die, ich sage mal, ganz persönliche Sachen. Welchen Beruf soll ich ausüben? In welcher Stadt soll ich leben und so weiter? Oder ne, welche Frau soll ich heiraten und welche Schule soll ich besuchen und so weiter? Das sind ganze Sachen, die ganz persönlich sind. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Mehr als nicht sündigen, habe ich schon öfter heute gesagt, ich muss das einfach tun, damit er das wirklich nie mehr vergisst. Ne? Nicht nur, Sünde ist nicht nur das Tun dessen, was Gott nicht gefällt, sondern auch nachlässig sein im Tun von dem, was Gott von uns verlangt. Ne? Das habe ich in einen Satz zusammengefasst. Sünde in der Bibel, oder ja, Nelly, lies mal bitte hier Jakobus 4, 17.
Ja. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist das Sünde. Jakobus 4, 17.
Ne? Das heißt, wenn wir wissen, dass Gott einen Plan für uns hat und diesen Plan nicht erfüllen, dann ist es Sünde. Okay, hier meint Jakobus auch andere Sachen. Wenn wir sehen, dass da jemand hungert und ihm kein Essen geben oder so, dann ist es auch Sünde. Aber ich mache das jetzt ein bisschen breiter im Sinne der Argumentation, was ich meine. Gott hat einen Plan, und wenn wir diesen Plan nicht erfüllen, ne, dann welcher Plan kann das sein? Es kann vieles sein, aber sicher hat es sehr viel mit seinem Reich zu tun, dass wir, ich sei in der Gemeinde oder auf der Straße oder auf eine andere Stadt, evangelisieren oder predigen oder lehren oder irgendwas in diesem Sinne oder anderen Menschen helfen, im geistlichen oder materiellen Bereich. Der hat seinen Plan für uns. Und wenn wir das nicht tun, dann ist es Sünde. Das ist eine große Verantwortung, dass wir wirklich ne, das suchen und sagen, Gott, zeig mir, welcher dein Plan ist für mein Leben. Und wenn wir das dann begriffen haben, das dann umsetzen. Und das ist dann schwer. Zum Beispiel in meinem Fall, ich benutze das, meinen Fall als Beispiel, weil Gott mir gezeigt hat, du sollst das machen, das mit Jüngerschaft und so weiter. Und das ist oft nicht leicht, weil andere sagen, ja, warum machst du dies nicht oder jenes nicht? Warum evangelisierst du nicht viel mehr? Oder warum predigst du nicht viel mehr in vielen Gemeinden oder so? Wie andere andere wollen viel, viel predigen oder viel, viel evangelisieren, sollen die das tun? Aber Gott hat mir gesagt, mach Jüngern. Ne? Das heißt, jeder hat seinen Platz. Paulus hat gesagt, der eine sät, der andere gießt. Ne? Und jeder muss die Arbeit tun, die ihm befohlen wurde. Und Gott wird uns nicht fragen, ja, hast du die Arbeit gemacht, den ich dem anderen befohlen hat? Nein, Gott wird uns fragen, hast du die Arbeit gemacht, die ich dir befohlen habe? Darum ist wichtig, dass wir selber zu Gott gehen und sagen, Gott, welcher ist dein Wille für mich, dein Plan für mich? Ne? Ich habe hier diese zwei Arten mit Heiligung umzugehen, zusammengefasst mit diesem Satz. Der Pharisäer fragt sich, habe ich gesündigt? Der Jünger fragt, Vater, was ist dein Wille? Ne, der Pharisäer, der denkt immer, er will immer vermeiden, was falsch ist, was verboten ist. Aber der Jünger muss übertreffen, muss den Pharisäer übertreffen. Und das schafft er, indem er fragt, Vater, was ist dein Wille? Was willst du von mir? Da steht dieser Vers, ne, was ich schon vorher zitiert hatte. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ne? Ganz starker Wort, auch für gesetzliche Christen. Es gibt viele Christen, die sagen, ich töte niemand, ich breche nicht die Ehe, ich bin ein perfekter Christ. Ne? Nein. Da müssen wir schon ein bisschen weitergehen. Man müsste schon fragen, ja, was ist der Plan Gottes für unser Leben? Ansonsten sind wir den Gesetzlichen gleich. Das ist eine Richtungsänderung. Das ist eine Richtungsänderung, weil das Verbotene meiden ist sehr schwer. Wie so ein Magnet. Ja, ihr habt sicher schon mit Magneten gespielt, ne? Vielleicht in der Schule oder so. Jeder Magnet hat zwei Polen sozusagen und wenn du dann zwei Magneten sich nähern, dann ziehen sich zusammen. Ne? Die ziehen sich zusammen und so ähnlich ist das Meiden von Sünde. Wenn wir denken, ich darf nicht die Ehe brechen. Was passiert dann? Ne? Dann fängt an der Gedanke in meinem Kopf über den Ehebruch. Der Gedanke des Ehebruchs wird immer größer, wenn ich 100-mal denke, ich darf nicht die Ehe brechen. Ne? Das heißt, das Verbotene zu meiden, zieht uns zum Verbotene hin. Ne, und darum ist es so schwer für die Gesetzlichen. Die haben es so schwer, ne, weil sie immer kämpfen. Ja, ich darf dies nicht tun, ich darf jenes nicht tun, ich darf was anderes nicht tun. Und im Grunde werden sie immer stärker dahin gezogen für diese Sachen. Und darum ist das völlig falsch, diese Art zu denken. Wie machen wir das dann, damit wir diesen Bann entfliehen? Damit wir Freiheit haben können, aber Freiheit für das Gute. Die richtige Freiheit heißt, die Richtung ändern. Die Richtung ändern. Das heißt, nicht nur immer auf die Bremse zu treten, ne, wenn wir so an ein Auto denken, ne, die Sünde meiden würde heißen, auf die Bremse treten. Das Auto hindern, dass das Auto jetzt in ein Loch fällt, auf die Bremse treten. Aber was können wir dann machen, wenn wir nicht auf die Bremse treten wollen? Ja, die Richtung ändern. Da fällt der Wagen auch nicht im Loch. Richtung ändern. Und das heißt, wenn wir jetzt Gedanken haben, zum Beispiel Hassgedanken. Ah, ich hasse diese Person. Ne? Wie können wir das vermeiden? Wir meiden diese Gedanken zu haben, indem wir unseren Kopf füllen mit anderen Gedanken. Andere. Ne? Andere. Welche andere? Welche andere Gedanken? Ja, das steht hier im Philipper 4,8. Welcher von euch ist lest als Nächster? Okay,
oder
Stefan.
Nee, Stefan. Hm. Stefan.
Philipper 4,8, ja, okay.
Im Übrigen, ja, der 1. Petrus 4,1,2 hatten wir auch nicht gelesen.
Ja, ich habe den auch nicht gelesen, aber ich habe ja, übersprungen ein bisschen, okay.
Ja gut, dann ich lese jetzt mal. Im Übrigen, ihr Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Philipper 4,8.
Ne? Ganz wichtig. Das heißt, alles was wahrhaftig, ehrbar, gerecht, liebenswert, wohllautend und so weiter etc., an das sollen wir denken. Wie können wir böse Gedanken aus unserem Kopf vertreiben? Ne? Indem wir tolle Sachen denken, schöne Sachen, wichtige Sachen, Lobpreis. Wenn jetzt ein böser Gedanke kommt und wir sagen, böser Gedanke, geh weg, böser Gedanke, geh weg, ich will dich nicht denken, ich will, im Grunde laden wir ihn immer mehr ein zu kommen, ne? Indem wir indirekt an ihn denken, indem wir sagen, geh weg, ne? Böser Gedanke. Das heißt, wir müssen uns umdrehen, wir müssen quasi nach hinten gucken, ne? Unseren sozusagen übertragenen Sinn, uns umdrehen und zur anderen Richtung gucken. Ne? Wenn wir jetzt mit einer Person uns unterhalten, mit der wir uns nicht unterhalten möchten, und dann sagen, ich möchte mich nicht mit dir unterhalten, bitte geh weg, ich will dieses Thema mit dir nicht besprechen und so weiter, und diese Person, ne, die hakt immer weiter, ja, wie können wir das dann beenden? Ja, indem wir uns einfach dieser Person den Rücken geben, und mit einer anderen Person reden, die hinter uns steht. Ne? So ähnlich, im übertragenen Sinn, so ähnlich, wenn wir jetzt böse Gedanken nicht wollen, was machen wir? Wir denken gute Gedanken. Und ja, was mir, sagen wir so, mir hilft, eine kleine Liste von guten Gedanken, von Sachen, die toll sind. Und wenn mir dann ein böser Gedanke kommt, dann habe ich schon so im Hinterkopf eine kleine Liste von Sachen, die ich dann anfange zu denken. Und dann muss dieser andere Gedanke weggehen. Ja, warum? Ja, weil wir nicht fähig sind, zwei Gedanken gleichzeitig zu haben. Ne? Das heißt, oder könnt ihr das, zwei Gedanken gleichzeitig haben? Sehr schwer. Das heißt, wenn wir jetzt etwas Tolles denken, dann muss das Schlechte automatisch weggehen. Halleluja, Halleluja. Gott hat uns nicht erlöst, um stehen zu bleiben, sondern um ein verändertes, reines, fruchtbares Leben zu führen. Gott hat nicht gesagt, so, ihr seid gerettet, so, dann setzt euch hin, ne, hört zu, halt den Mund, ne, vermeidet die Sünde. Nein, er hat gesagt, okay, die Sünde meiden ist der Anfang, aber es heißt jetzt aufstehen, ne, Ärmel raufkrempeln und Frucht bringen, aktiv sein für Gott. Und durch die Aktivitäten gehen die böse Aktivitäten weg. Ne? Wenn wir gute Sachen tun, tolle oder das heißt heilige, wahrhaftige Sachen tun, dann haben wir keine Zeit, um schlimme Sachen zu tun. Ne? Das heißt, wenn es gibt so ein portugiesisches Sprichwort, dass ein unbeschäftiges Gehirn ein Werkzeug des Teufels ist, eine Werkstatt des Teufels ist. Ja, wenn jemand nichts zu tun hat, dann kommt diese Person auf böse Gedanken. Das heißt, wenn wir beschäftigt sind, dann haben wir keine Zeit, Böses zu denken, Böses zu tun. Das ist, versteht ihr? Der Weg, der richtige Weg der Heiligung. Wenn wir beschäftigt sind mit dem Göttlichen, mit dem Evangelium, mit der Verkündigung, dann haben wir keine Zeit für Sündigen. Das ist die beste Methode, um die Sünde zu meiden. Amen.